Dieter, ja, kannst du bitte langsam dein Handy abdrehen?
Was?
Jetzt geht gleich die Podcast-Aufzeichnung von Zur Visite bitte los und du drückst da ewig am Handy herum.
Sebastian, ich drücke nicht, ich scrolle.
Ich meine, das ist ja peinlich. Im wahrsten Sinne des Wortes peinlich. Dir muss ja schon die Hand wehtun.
Ich bilde mich. Ich muss mich ja vorbereiten auf unser Gespräch.
Auf Social Media.
Ja, schau, da bekomme ich die besten Infos her. Kurz, prägnant und von den besten Fachleuten, die es gibt. Schau. Genauso wie da der Herr Dr. Bessar. Schau, der postet auf Insta ein Video nach dem anderen. Das ist Infotainment.
Na gut, vielleicht gibt es ja auch ein Video zu orthopädischen Problemen durch zu viel Social-Media-Konsum am Handy. Ich meine, die Augenärztinnen sind ja keine Fans.
Ja, da hast du schon recht. Mein Daumen tut mir eh wirklich schon ein bisschen weh. Gut, weißt du was? Fragen wir ihn einfach selbst. Denn heute ist er unser Gast. Herr Dr. Bessar, lieber Georg,
zur Visite bitte.
Guten Morgen, grüß euch. Schön, dass ich bei euch bei der Visite dabei sein kann einmal. Was kann ich für euch tun? Wo drückt der Schuh?
Naja, du bist ja sowohl Orthopäde als auch Unfallchirurg in der Ordination, im Spital und wie wir gesehen haben auch auf Social Media, hast sogar deinen eigenen Podcast. Und da haben wir uns gefragt, wie kommt es eigentlich zu dieser Mischung?
Du meinst als Social Media Beauftragter und als Arzt vollberufener, ne?
Ja.
Zufall. Reiner Zufall. Das hat begonnen irgendwann in Tulln, war ich da noch. Da hat es meinen Kollegen gegeben, das war der Ramin, der ist jetzt auch mittlerweile Facharzt. Damals war er noch in seinen Anfängen. Und der hat immer so auf Social Media irgendwelche Sachen hochgeladen, auf Instagram und auf was weiß ich was. Und weißt du, wie es ist? Ich habe mir halt gedacht, so ein Unsinn, was macht er da den ganzen Tag? Ja, seine Zeitverschwendung, was weiß ich, wo er trainiert hat oder irgendwelchen Blödsinn. Hey, wozu tust du das? Du hast doch schon, der hat schon eine Freundin gehabt, der hat schon alles gehabt, das war auch nicht wie Tinder oder sowas, ja. Also das hat überhaupt keinen Sinn für mich gemacht. Und er hat dann irgendwann so im Nebensatz gesagt, ja, das ist halt die Zukunft. Und mich dann so beiläufig gefragt, ob ich eigentlich schon denke, dass ich zu alt bin für sowas, ja. Ob ich zum alten Eisen gehöre, dass ich ja nicht mehr mitmachen möchte mit, schätze mal, ich war 35 oder 32. Und das hat mich ein bisschen herausgefordert. Und dann habe ich halt mal in die Sache wirklich hineingeschnuppert. Und der Gedankengang war dann eigentlich so, ich habe mal einen Ausbildner gehabt, der hat Patienten bekommen, weil er sie halt, wie es halt früher so üblich war, über Mundpropaganda. Und dann habe ich gefragt, ja, wo seine Homepage ist? Er hat gesagt, er braucht keine Homepage. Und ich habe jetzt eine Homepage. Und dann habe ich mir gedacht, wenn ich jetzt sage, ich brauche jetzt kein Social Media, dann versäume ich einfach den nächsten Schritt. Weil irgendwie war der nächste Schritt logisch. Früher hat man gar nichts gehabt, ne? Mundpropaganda. Dann hast du eine Homepage gehabt, da sind schon einige nicht mitgezogen, die haben gesagt, was brauche ich diesen neumodischen Unsinn, Internet brauche ich nicht, ja. Und ich wollte nicht die Generation sein, die sagt, Social Media, alles Unsinn, alles Trotteln, die da drinnen sind, nur Kinder, die tanzen. Ja, und dann habe ich mich damit beschäftigt und habe begonnen, Unsinn auf Social Media zu posten.
Das heißt, das ist hauptsächlich eine wirtschaftliche Komponente für dich, als Hauptmotivation, das zu machen, oder möchtest du auch ernsthaft gern mit Mythen aufräumen oder dem sonstigen Schwachsinn, der so auf Social Media herumkursiert? Oder willst du einfach gern unterhalten?
Na schau, am Anfang war es einfach nur ausprobieren, weil ich mir gedacht habe, ich habe ja überhaupt keine Ahnung gehabt, ob ich damit überhaupt eine Audience aufbauen kann. Ich habe mich gefreut, dass ich 200 Follower hatte und so weiter. Ab einem gewissen Zeitpunkt merkst du, dass du einen Impact kriegst dadurch auf die Leute. Und dass ich halt, wenn ich jetzt hier ein Video poste, einen Patienten behandle ich einen Patienten am Tag, ne, mit irgendeinem Kreuzbandriss, und da erreiche ich 100.000 auf einmal. Und weil du gesagt hast, Critical Thinking in der Medizin, ja, mich hat das immer schon genervt, dieses ganze Homöopathie-Zeug und diese ganzen, auch in der Schulmedizin selber, diesen ganzen Mumpitz, der da besteht. Und du erreichst ja die Leute nicht. Du reichst in den normalen Medien die Leute nicht. Weil keiner kommt vom ATV oder irgendwas zu mir und sagt, machen Sie mal ein schönes Interview, wo Sie sagen, dass, keine Ahnung, die und die Therapie ein kompletter Schwachsinn ist. Das wollen die Leute nicht hören oder das wollen die Medien nicht hören. Und da konnte ich plötzlich meine eigene Show machen. Das war eigentlich so der Ausbruch. Aber damals war es halt nicht kommerziell interessiert, weil ich da im Spital gearbeitet habe. Das hat mir nichts gebracht, eigentlich außer Scherereien. Weil wenn du das im Spital arbeitest, das sagst, ja, dann kommt gerne jemand her und sagt, ja, was, das kannst du nicht sagen und das kannst du nicht sagen und das kannst du nicht sagen, ja. Ja, und dann musst du mich halt irgendwann vom Spital trennen und jetzt kann ich sagen, was ich will.
Du, Sebastian?
Ja, Dieter?
Hier kommt eine entgeltliche Werbeeinschaltung.
Warum?
Ich möchte unser Publikum ein bisschen entlasten, damit unsere zuhörenden Ärztinnen mehr Zeit haben, unseren Podcast zu hören oder andere lustige Dinge zu machen.
Lustige Dinge? Naja, Und wie soll das bitte gehen?
Na schau, wenn in Ihrer Ordination ständig Anrufe reinkommen, aber niemand wirklich die Zeit hat abzuheben, kann Ihnen Benefit unter die Arme greifen. Benefit ist Ihr externes Sekretariat für Ärzte und Ärztinnen. Sie nehmen Anrufe an, dokumentieren die Anliegen und kümmern sich um Ihre Terminkoordination am Telefon. So bleiben Sie erreichbar, Ihr Team wird entlastet und Ihre Patienten werden immer gut betreut. Weitere Informationen finden Sie unter www.benefit-buero-service.com. Siehst du? Jetzt bleibt wirklich mehr Zeit zum Podcast hören.
Oder für andere lustige Dinge. Okay, weil du so ansprichst, gerade Proponenten der Alternativmedizin, Homöopathie allen voran, die sind ja auf Social Media auch aktiv und haben durchaus eine starke Meinung. Clasht so manchmal? Habt ihr manchmal da irgendwie, hast du da manchmal Brösel?
Das kann nicht clashen. Ich greife keinen, wie sagt man da, mehr oder weniger persönlich an und ich stelle meine Meinung ins Netz und die stellen ihre Meinung ins Netz. So sehe ich das. Also ich mache zwar schon immer wieder Reaction-Videos, aber ich versuche sie sehr zahm zu machen. Weil dieses blöde Herumstreiten, dass der eine bauscht den anderen, mag ich nicht. Aber das, was ihr eh seht, je alternativer die Methode, umso aggressiver wird sie oft im Netz dargestellt, umso aggressiver wird sie beworben. Und ich wundere mich immer, wieso es da so wenig Gegenstimmen gibt. Ja, ich sage immer, das ist entweder, weil die Leute glauben, wenn der das so demonstriert, dann muss ja was dran sein. Oder weil die Leute zu höflich sind und nicht ihre Zeit damit verschwenden. Viele Dinge, die ich kritisiere, werden ja nicht nur von mir kritisiert. Da gibt es genug Leute, die jetzt zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal die ACB-Therapie, Eigenbluttherapien, verschiedenste Formen von Eigenbluttherapien. Das ist jetzt technisch nicht schwierig, bringt gutes Geld und der Lernaufwand, da kommt die Firma vorbei, zeigt dir das zweimal, dann kannst du es. Warum machen das nicht alle, wenn das so gut ist? Warum machen es nicht alle? Die meisten sind nicht so wie ich, die sagen, das ist ein Unsinn und machen sich unbeliebt. Aber die halten halt den Mund, weil sie sich eigentlich überhaupt nicht damit beschäftigen wollen. Sie wollen ihr Ding machen und sich überhaupt nicht mit den Leuten da anlegen und Ding. Und bei mir ist halt ein Urge, das zu tun. Ich weiß nicht, warum.
Kannst du das vielleicht kurz schildern? Worum geht's da? Was soll da der Benefit sein? Und warum siehst du den nicht?
Na schau. Wir nehmen etwas vom menschlichen Körper, ja, was kostenlos ist, nämlich das Blut. Dadurch ist es auch völlig harmlos, also Nebenwirkungen nix. Ja, wenn ich Blut nehme, auf der einen Seite, auf der anderen Seite reinspritze, was soll Großartiges passieren? Außer, dass ich eine Infektion verursache, weil das ist dann nämlich eine potenziell große Nebenwirkung für wenig Wirkung. Ja? Aber blenden wir das einmal aus. Also ich nehme das Blut, dann kommt das in eine Maschine und das ist jetzt keine Zaubermaschine. Das ist eine Zentrifuge, die gibt es schon seit zigtausenden Jahren wahrscheinlich. Die alten Griechen haben wahrscheinlich schon zentrifugiert. Ja? Also es ist kein teures Gerät, kostet aber sehr viel Geld. Und da wird dann halt mit verschiedenen Geschwindigkeiten das abzentrifugiert, hauptsächlich die roten Blutkörperchen. Und das, was dann übrig bleibt, das wird dann wieder initiiert. Und die Frage ist, was soll das jetzt bewirken? Also da sind jetzt, sagen wir mal, es sind Wachstumsfaktoren drinnen, gute Blutzellen. Erstens könnte ich das, warum soll ich das Reinblut nicht initiieren ins Knie? Da ist genug Platz drinnen. Da sind nur rote Blutkörperchen zusätzlich drinnen, kostet nichts. Blut abnehmen, Reinblut initiieren, ob die paar Blutkörperchen da was stören. Ich kenne dazu keine Arbeit, aber rein logisch kommt es mir nicht vor, dass man einfach die roten Blutkörperchen abzentrifugiert. Sag mal, die Konzentration ist höher, könnte ich einfach mehr nehmen. Ja? Und es gibt halt wenig Studien, die das halt vernünftig untersucht haben. Und die Untersuchung wäre halt so einfach. Da kann ich gleich doppelblind randomisiert, kann ich dem einen spritzen, dem anderen nicht spritzen, mache ich 300 Patienten. Und die Ergebnisse sind halt ernüchternd, finde ich. Manche sagen, das sind super Studien, aber ich habe schon öfter aufgerufen, schickt mir eine Studie, die ich nicht zerlegen kann. Also bis jetzt ist das noch nicht passiert. Dann musst du noch überlegen, du spritzt dieses Eigenblut in ein Knie, okay? Nehmen wir an, das hat eine Wirkung. Nehmen wir an, das hat einen leichten Knorpel aufbauende, zündungshemmende Wirkung. Und dieses Knie hat jetzt einen leichten Knorpelschaden. Dann kann ich den Patienten genauso gut aufs Radl setzen, mein Ibo in den Mund geben und dann kriege ich das auch so hin, ohne das zu machen. Ja? Oder eine Physio. Oder das Knie hat einen viertgradigen Knorpelschaden. Da ist aber nicht nur der Knorpel komplett abgewetzt, der sich nie wieder aufbauen kann, sondern ist meistens auch das gesamte Knie umgebaut. Da ist der Meniskus drinnen meistens degenerativ zerfetzt. Also da ist so viel Schaden in dem Knie, wo ich mir nicht vorstellen kann, egal was du da reinspritzt, dass das irgendeine positive Wirkung hat. Sagen wir mal leicht entzündungshemmend. Aber wie gesagt, da kann ich auch Ibo in den Mund strecken. Und ich sehe ein Ibuprofen von dem Nebenwirkungsprofil, da kann ich zumindest keine fette Infektion ins Knie kriegen. Und ich habe im Spital diese Infektionen im Knie operiert. Also ich bin einer von denen, die die Knies ausgeputzt haben, wenn da der Eiter drinnen war.
Das heißt, du bist dann mit den Resultaten konfrontiert, dieser quasi umstrittenen Therapieform, wenn wir es so nennen wollen.
Ja, das sind jetzt nicht nur die Eigenbluttherapien, sondern einfach auch, es wird ja breit gefächert in Gelenke hineingespritzt, was ja auch irgendwo seine Berechtigung hat, weil die Patienten haben Schmerzen. Aber das ist halt eine Nebenwirkung, die da passieren kann. Das ist jetzt nicht bösartig. Also wenn ich jetzt in 5000 Kniegelenke hineingespritzt wird in Österreich, ja, dann wird da irgendwann eine Infektion dabei sein. Das ist, das, wo eine Wirkung ist, ist eine Nebenwirkung. Ob ich da Cortison, Eigenblut, was weiß ich was hineinspritze, Hyaluronsäure, ja, ist Kopf bekatscht. Wenn ich in den Knie hineinsteche, wird beim gewissen Prozentzahl Infektionen erzeugt werden, egal wie gut ich den desinfiziere, irgendwo hast du das immer dabei. Ja? Mhm. Und wenn du das siehst, dann überlegst du halt wirklich, ob das das wert ist, das Risiko des Eingriffs gegenüber dem geringen Risiko, aber es ist halt auch da, einer Infektion.
Das heißt, vielleicht kommen dann auch einige neue Patienten zu dir, die sagen, ja, die habe ich auf Social Media gesehen und gesagt, okay, da ist jemand, der kennt sich aus, das kommt mir ehrlich vor, damit kann ich was anfangen auch. Also wirkt das auch im Sinne dieser sogenannten Patientenedukation?
Ich habe mal nachgeschaut, du kannst dir Google Analytics anschauen, wie viele Patienten von Social Media kommen und wie viele Patienten mit Mundpropaganda kommen. Und das war ernüchternd, weil, ich meine, das war jetzt, ist jetzt auch schon 1,5 Jahre her, das waren 2% waren von Social Media. Ja, die auf meine Homepage gekommen sind. Das waren jetzt nicht so viel. Du musst halt überlegen. Das ist ja der Irrglaube. 95% meiner Follower wohnen nicht in Wien. Ja, also die meisten, die dazuhören, wohnen nicht in Wien. Die können vielleicht einmal Telemedizin machen und so. Und das hat sich auch nicht so wirklich etabliert, muss man so sagen. Also die Patienten wollen immer noch einen persönlichen Kontakt haben. Es gibt mir eine gewisse Bekanntheit. Und wenn Sie meinen Namen googeln, dann sehen Sie halt, okay, da ist jemand, der existiert, ja. Aber ich sehe das immer wieder, dass ja auch zum Beispiel Kollegen das versuchen zu kopieren oder so, um Patienten aktiv zu gewinnen. Und wenn das dein Ziel ist, also wenn du mit Social Media versuchst, aktiv Patienten zu gewinnen, dann ist das rausgeschmissenes Geld, meiner Meinung nach. Noch dazu, wenn du dann das nicht selber machst, so wie ich, mich kostet das ja nicht viel, außer Zeit. Und aber wenn du eine Agentur beauftragst, die zieht im Monat 2.000 bis 5.000 bis manche 10.000 Euro ab. Das ist ein lokales Business, weißt du, was wir haben. Bist darauf angewiesen, es ist kein Internet-Business, was wir haben als Ärzte. Du machst das, weil du es machen möchtest, weil es Spaß macht. Natürlich würde ich es gerne irgendwie monetarisieren, weil es kostet schon ein bisschen Geld und es würde mir auch Spaß machen, aber immer wenn du was monetarisierst, dann verlierst du an Glaubwürdigkeit.
Aber es kostet dich wahrscheinlich trotzdem nicht nur monetär was, sondern auch wirklich viel Zeit, oder? Ich meine, du bist ja richtig aktiv und die Videos sind sehr bunt und laut und schnell und schrill. Das wirkt schon so, als wenn da wirklich sehr viel, nicht nur Zeit, sondern auch Handwerk dahinter ist. Da muss man sich ja mit den Tools beschäftigen.
Ja, also manche haben andere Hobbys, die gehen gern trinken. Ja. Ich mag technische Spielereien. Ich habe das immer schon gemacht, Videotechnik. Mein Vater war Werbefotograf. Ich habe diese ganzen Geräte, mit denen bin ich sozusagen aufgewachsen und ich habe es jetzt halt von Foto auf Video umgepolt und ich habe auch immer Videos geschnitten, wie ich noch nicht Medizin gemacht habe. Also bin da reingewachsen. Und natürlich, jetzt habe ich ein kleines Team, mit dem ich zusammenarbeite, weil das tägliche Video, das kann ich alleine nicht mehr umsetzen.
Aber du hast es angesprochen, ich meine, viele Leute geben offenbar sehr viel Geld dafür aus, dass sie höher gerankt werden oder am Ende des Tages mehr Kontakt zu Patientinnen und Patienten haben. Das heißt, irgendwie nimmt man von außen teilweise fast schon einen Konkurrenzdruck unter vor allem den Wahlärztinnen in Wien, also ich sage jetzt mal vor allem in Wien, wahr. Und andererseits haben wir das Problem, dass wir zu wenig Kassenärzte und man kriegt ewig keinen Termin. Kannst du diesen Eindruck bestätigen aus deiner Wahrnehmung?
Das sind zwei unterschiedliche Fragen, oder? Das eine ist das Kassenärzte-Wahlärzte-Problem und das andere ist ein Konkurrenzdruck unter den Ärzten. Ich weiß nicht, ob wir einen Konkurrenzdruck unter den Ärzten haben. Momentan glaube ich nicht, dass wir einen Konkurrenzdruck haben, weil ich sage immer, es gibt genug Patienten für alle. Ich weiß, dass das manche glauben und manche haben dann nur Stress und so, aber wenn bei dir bei der Ordination kein Patient reinkommt, liegt das nicht daran, dass es zu viele Ärzte gibt, sondern das liegt vielleicht daran, dass du nicht bekannt bist. Du musst nicht mal ein schlechter Arzt sein. Es gibt sehr gute Ärzte, da kommt niemand rein, weil sie einfach nicht schaffen, eine gescheite Homepage zu haben. Also die Basics passen einfach nicht. Die glauben, sie machen eine Ordi auf und da kommen die Leute rein und das passiert halt nicht. Egal, wie gut sie sind. Also ich glaube, es gibt genug Patienten für alle Ärzte. Also Ärzte muss man nicht bedauern, ja. Eher im Gegenteil, ja. kenne viele, die sind ausgebucht, obwohl sie Wahlärzte sind. Das Wahlarzt-Kassenarzt-Problem ist, finde ich, ein komplett anderes Problem. Warum bin ich nicht Kassenarzt? Ich meine, als Kassenarzt verdienst du auch wirklich, wirklich gut Geld. Also meine orthopädischen Kollegen, die da eine Kassenordination haben, die verdienen mehr als ich wahrscheinlich. Ja. Aber die haben halt ein System, in dem sie arbeiten müssen, das mittlerweile viele Ärzte nicht mehr machen wollen. Also ich kritisiere das ja oft, aber das Problem ist, ich will es selber nicht machen. Ich kritisiere oft, dass da 5 Minuten für pro Patient Zeit genommen wird oder so. Der Punkt ist, wenn ich so eine Kassenordination hätte, würde ich es wahrscheinlich ganz genau gleich tun müssen oder mit der Zeit so tun, weil die haben halt ein Patientengut, das halt nicht so wie mein Patientengut bereit ist, jetzt Geld auf den Tisch zu legen, damit ich mir eine Dreiviertelstunde Zeit nehme und denen das auch erklären kann und die dann total glücklich sind, weil ich es ihnen erklärt habe. Sondern die kommen rein, haben genau die gleichen Schmerzen, aber ich habe jetzt nur 5 Minuten Zeit. Und was kann ich in 5 Minuten machen, sie effizient zu behandeln? Ich sage, hier, mach das, Physiotherapie, Spritzer rein, fertig. Ja, die Therapie, ich sage mir gesagt, ich habe meine Patienten im Spital genau gleich gut behandelt wie in der Ordination. So waren sie im Spital unzufriedener. Weil ich dieselbe Information halt in wesentlich kürzen Zeitraum übergebracht habe. Und irgendwann, glaube ich, brennst du aus als Arzt. Und dann musst du halt die Frage stellen, willst du das machen? Und ich möchte nie wieder am Vormittag, in der AVA haben wir 120 Patienten in der Nachbehandlung gehabt. 120 Patienten an einem Vormittag. Es war ein super System, perfekt organisiert. Patient kommt rein, setzt sich hin, du weißt schon, was er hat. Zack, zack, Schwester wartet hinten. Alles wie am Radl. Aber du willst als Patient, hast du keine geile Experience, da durchzugehen. Ich würde sagen, die Patienten wurden auch alle gut behandelt, haben aber oft das Gefühl gehabt, sie wurden nicht gut behandelt. Und dann kommen sie zu mir in die Privatordi. Und ich erzähle ihnen genau das Gleiche. Also das Klassische ist, das mit dem Sprunggelenk umgeknickt. Ja, die haben sich das nur kurz angeschaut, die haben kein MRT gemacht. Und ich erzähle ihnen genau das Gleiche. Sie zahlen 180 Euro. Ich nehme 30 Minuten, 40 Minuten Zeit. Und sie sind glücklich. Weil ich es ihnen erkläre, dass das jetzt nicht so schlimm ist und dass der Strumpf und die Schiene, die sie bekommen haben, eigentlich eine richtige Behandlung ist.
Aber glaubst du, gibt es noch andere Erwartungshaltungen von Patientinnen, die zu dir kommen in die Privatordi und, also Stichwort mehr Klassenmedizin, das wahrscheinlich sehr bewusst machen?
Ich biete genau 2 Dinge an. Erstens mehr Zeit und zweitens Expertise in einzelnen, wirklich kleineren Nischen. Zum Beispiel das Karpaltunnelsyndrom ist einfach so eine Nische von mir, die ich bediene und wo Patienten explizit kommen, weil man es halt minimalinvasiv endoskopisch operieren. Auf der anderen Seite habe ich meine Schulterchirurgie. So, das sind meine beiden Hauptnischen. Dann kommen noch viele Patienten mit Kniegelenksproblemen zu mir. Aber andere Sachen mache ich zum Beispiel gar nicht mehr. Heißt aber nicht, dass ein Patient nicht kommt, zum Beispiel mit Rückenschmerzen, weil er möchte, dass ich mich jetzt hinsetze mit ihm und mal 40 Minuten darüber rede, was man wirklich machen kann, außer eine Spritze in den Rücken zu geben. Oder eine Stoßwelle draufzuhalten oder irgendein Gerät draufzuhalten, das macht, ja. Die Frage ist, was kannst du wirklich machen? Und das ist nicht in 3 Minuten kommunizierbar. Das ist oft nicht einmal in 40 Minuten kommunizierbar.
Aber glaubst du nicht auch, dass dann schon ein qualitativer Unterschied besteht zwischen dem quasi Kassensystem oder wie du gesagt hast, in der Ambulanz, also in der ambulanten Nachsorge und einem Gespräch bei dir, das vielleicht 1 Stunde dauert, wo man wirklich alle Fragen in Ruhe durchbesprechen kann und nicht immer den Eindruck hat, man ist ein Störfaktor, wie das vielleicht von Patienten wahrgenommen wird. Man wird ja quasi, man muss ja administriert werden als Patient sozusagen und das, der muss fertig sein innerhalb eines sehr kleinen Zeitfensters, weil sonst ist es ein Problem, weil dann kann ich die anderen 119 dann nicht gescheit durchschleusen.
Natürlich ist es ein Qualitätsunterschied bei gewissen Sachen, bei gewissen anderen Sachen nicht. Also wenn zum Beispiel beim Sprunggelenk würde ich mal sagen, wenn du jetzt rein die Information nimmst, dann nicht. Wenn du jetzt hergehst und sagst, Rückenschmerzen, ich glaube schon, dass es ein qualitativ hoher Unterschied ist. Oder bei Schulter. Schulter ist ein Thema, ich finde es total spannend, weil es einfach so von der Diagnostik her super geil ist. Also wenn du dir echt überlegen musst, was hat er jetzt? Ja? Er wird sehr gerne stiefmütterlich behandelt in Ambulanzen oder auch beim Orthopäden, weil es einfach Zeit kostet und mühsam ist. Und natürlich, da kriegst du ein bisschen mehr Qualität. Oder beim Karpaltunnelsyndrom, das endoskopisch zu operieren, so wie ich das mache, ist ein finanzieller Wahnsinn eigentlich für ein Spital. Ja. Wenn ich auf der einen Seite das mit einer Skalpellklinge operieren kann, die 30 Cent kostet und auf der anderen Seite, so wie ich, mit einem Apparat, der 120.000 Euro kostet. Ja. Und das Ergebnis ist nach einem Jahr fast das gleiche. Ja. Nur anfänglich ist es Komoter und so weiter. Ja? Du kannst schon sagen, dass das bessere Qualität ist, aber wenn du sagst, dass nach einem Jahr ist es nahezu das Gleiche, ja, sagt halt so ein Spital oder ein Gesundheitssystem, na wozu? Ich operiere auch manche offen, wenn die Indikation dafür besteht, verstehst du? Aber ein Gesundheitssystem macht das halt nicht. Das ist auch nicht notwendig. Ich mache teilweise unter Anführungszeichen Gelenkschönheitsoperationen. Ja? Einfach ein bisschen darüber hinaus. Als das, wo du auch super zurechtkommst.
Eine Sache, die mir aufgefallen ist, wie ich auf deiner Homepage war, du bist bei den Preisen eigentlich recht transparent. Also man sieht ziemlich genau, was zahle ich wofür. Also für die klassischen Sachen, Ordination, Nachsorge und so weiter. Das ist nicht immer der Fall. Ich kenne viele Homepages, wenn es welche gibt, die den Namen verdienen, wo man eigentlich keine Ahnung hat, was man dann dort bezahlen wird müssen. Man weiß nur, wahrscheinlich ist es viel.
Ja, das habe ich einfach gemacht, weil ich das hasse. Ich hasse das, wenn ich auf eine Homepage gehe und dann steht, schreiben Sie uns einmal und dann sagen wir, wie viel es Ihnen kostet. Rufen Sie uns an und dann kommen Sie und ich hasse das. Das finde ich irgendwie unseriös und ich habe teilweise auch versucht, einmal meine Operationspreise transparent darzustellen, könnte ich auch machen, habe ich wieder aufgehört, weil das zu komplex ist. Da hast du dann den BVA-Patienten, den KFA-Patienten, den was weiß ich was Patienten in dem Spital, in dem anderen Spital, dort Spital. Und dann sieht jemand den Preis und denkt sich, ob, das kann er sich gar nicht leisten, obwohl er zum Beispiel bei BVA versichert ist und dann hätte das eher recht günstig bekommen. Also insofern bin ich da wieder zurückgegangen. Das, was ich transparent gestalten kann, was immer gleich ist, ist immer gleich. Und meine Preise richten sich auch meistens nach allen Sachen, nach dem von der Ärztekammer vorgegebenen. Also ich habe nie einen Hoheitsaufschlag. Ja. Also, wie gesagt, ich habe genug Patienten und genug zu tun und habe genug Autos. Ja. Ein VW-Bus habe ich. bei manchen ist es halt nicht so. Ja.
Ich würde ja wahnsinnig gerne jetzt in unsere Schnellraterunde rein starten. Eigentlich wäre es eine Schnellantwortrunde, weil ich dich um ganz kurze Antworten bitte, wenn du ready dafür wärst.
Ready. So.
Musik beim Operieren?
Ist mir egal.
Techno oder Schlager?
Techno.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Sport vor der Arbeit oder nach der Arbeit?
Wenn ich es irgendwo unterbringen kann. Immer irgendwo reingestopft.
Drei Dinge, ohne die dein Alltag nicht funktioniert.
Mein Handy. Meine Brille. Das dritte. So boomertechnisch es ist. Mein Auto.
Dr. House oder Scrubs?
Dr. House.
Morgenmensch oder Nachteule?
Nachteule, definitiv.
Podcast oder Buch?
Beides. Gibt's kein Oder.
Wie oft benutzt du ChatGPT privat?
Jeden Tag.
Wie oft benutzt du ChatGPT beruflich?
Jeden Tag.
Super, vielen Dank.
Also, ich weiß gar nicht mehr, was ich ohne ChatGPT machen soll, weil es trifft praktisch alle meine Entscheidungen. Welche Zahnpaste ist die beste? Ja. Was gibt es morgen zum Frühstück? Mach meine Einkaufsliste. Ist furchtbar, wirklich. Also ist teilweise erschreckend, teilweise ist saugeil. Ja.
Du, Sebastian?
Ja, Dieter?
Hier kommt eine entgeltliche Werbeeinschaltung.
Warum?
Ich möchte unser Publikum ein bisschen entlasten, damit unsere zuhörenden Ärztinnen mehr Zeit haben, unseren Podcast zu hören oder andere lustige Dinge zu machen.
Lustige Dinge? Naja, und wie soll das bitte gehen?
Na schau, wenn in Ihrer Ordination ständig Anrufe reinkommen, aber niemand wirklich die Zeit hat abzuheben, kann Ihnen Benefit unter die Arme greifen. Benefit ist Ihr externes Sekretariat für Ärzte und Ärztinnen. Sie nehmen Anrufe an, dokumentieren die Anliegen und kümmern sich um Ihre Terminkoordination am Telefon. So bleiben Sie erreichbar, Ihr Team wird entlastet und Ihre Patienten werden immer gut betreut. Weitere Informationen finden Sie unter www.benefit-buero-service.com. Siehst du? Jetzt bleibt wirklich mehr Zeit zum Podcast hören.
Oder für andere lustige Dinge.
Und fürchtest du dich nicht bei ChatGPT vor Falschinformationen, die es auch gerne ausspuckt?
Oh, ich hasse es. Aber das ist eigentlich das, was mich noch beruhigt, dass es Fehler macht und dass es für gewisse Sachen nicht einsetzen kannst. Also ich bin ja ein grammatikalischer und rechtschreibtechnischer Spast, ja. Also ich schreibe nicht, ich diktiere nur. Man kann meine Schrift auch nicht lesen und ich kriege auch keinen geraden Satz raus, wenn ich sie auf der Tastatur tippe. Und ich habe schon vor ChatGPT alles nur diktiert. Aber jetzt ist es natürlich ein ganz anderes Thema. Also jetzt kann ich plötzlich ganz wunderschöne Briefe meinen Patienten schreiben und die verstehen sie auch und müssen sich nicht über meine Grammatik und Rechtschreibung wundern und vielleicht Rückschlüsse auf mich als Arzt ziehen. Ja.
Aber es ist wahrscheinlich auch ein bisschen schön, wenn man ein bisschen das Klischee erfüllt, oder? Zumindest in einem Teilaspekt.
Naja, beim hässlich Schreiben ist das eine Sache, aber bei blöden Rechtschreibfehler in eine E-Mail zu machen, ist eine andere Sache. Ich bin einfach so viel schneller geworden mit allem, was ich tue. Ich habe ja auch, meine Ordination ist ja komplett menschenfrei, so böse das klingt. Ich habe Sekretärin, ja, aber die sitzt jetzt nicht in der Ordination. Ist nämlich immer noch besser als ChatGPT. Aber sonst läuft alles digitalisiert bei mir. Gerade die älteren Patienten schätzen das oft.
Ja, und wir schätzen es, dass ihr bis jetzt zugehört habt. Das war die erste Folge mit Dr. Georg Bessar. Das Gespräch ging aber noch weiter. Und wenn ihr erfahren wollt, in welchen Fällen es ratsam ist, 2 Tage lang mit einem Messer im Hals herumzulaufen, dann hört euch auch die 2. Folge an, die bereits nächste Woche erscheint und bei der es wieder heißt, zur Visite bitte.
Das war eine Produktion von Med Media.